Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 36. Das Herz. Herzrhythmusstörungen.
1/3 der Pferde zeigen innerhalb eines Jahres nach der Behandlung einen Rückfall. Und das ist dann auch häufig der Zeitpunkt, wo man sich sagt, gut, dann behandeln wir das Pferd nicht. Es kann ja trotzdem noch ein einigermaßen normales Leben führen.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Ehrenpräsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und ich freue mich sehr über die Fortsetzung. In der vorherigen Folge haben wir schon über das Thema Herz gesprochen und da insbesondere über das Thema Herzklappenerkrankungen, Herzgeräusche. In dieser Folge geht es schwerpunktmäßig um Herzrhythmusstörungen und neben Professor Carsten Feige haben wir heute auch einen Gast, und zwar Dr. Julien Delarocque. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Frau Tenz. Schön, dass Sie da sind und wir einen zweiten Podcast zum Thema Herz aufnehmen. Den haben wir ja zweigeteilt, weil das ein so riesiges Thema ist. Heute beschäftigen wir uns mit Herzrhythmusstörungen, insbesondere mit dem Vorhofflimmern. Und da ist Julien Delarocque bei uns. Er hat hier an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover studiert, hat hier auch seinen PhD gemacht. PhD, um das zu erläutern, ist eine internationale Doktorarbeit, die sehr strukturiert ist, in der Regel etwas aufwendiger als die Doktorarbeiten, die wir machen. Daneben hat er sich spezialisiert auf das Gebiet Innere Medizin Pferd, ist auch Diplomat des European College of Equine Internal Medicine, also auch eine internationale Anerkennung als Fachtierarzt, ein hochqualifizierter Mitarbeiter unserer Klinik, der sich sehr viel mit der Kardiologie befasst und insbesondere mit Herzrhythmusstörungen, der hier vor allen Dingen die Behandlungen diesbezüglich durchführt. Und deswegen ist er hier heute. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Delarocque. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
In der vorherigen Folge haben wir ja schon über den beeindruckenden Muskel, über das Herz vom Pferd gesprochen, die Größe und die Leistung. Frage zunächst, um eine bessere Vorstellung zu bekommen, wie groß ist das Herz, vielleicht kurz zur Erinnerung, und wie entstehen überhaupt Herzschläge? Das kann man ja nicht bewusst steuern.
Das ist richtig. Wir hatten ja in der vorherigen Folge, wie Sie schon gesagt haben, sind wir kurz auf die Größe des Herzens eingegangen. Nochmal zur Wiederholung, das sind 4 bis 5 Kilogramm Muskelmasse, die ein solches Herz hat. Das ist 10 bis 15 Mal so viel wie das des Menschen. Also ein riesiges und hochleistungsfähiges inneres Organ beim Pferd. Ja, die Frage, wie entsteht der Herzschlag, passt eigentlich sehr gut zu den Herzrhythmusstörungen, weil da funktionieren die ja nicht mehr regelrecht, sondern eben nicht so, wie es vorgesehen ist. Und zur Entstehung kann man vielleicht sagen, weil Sie richtig sagen, das beeinflusst man ja nicht. Das kann man ja nicht selber steuern, sondern das ist das autonome Nervensystem, das das steuert. Und da gibt es im Herzen, genauer gesagt in den Vorhöfen oder im rechten Vorhof, den sogenannten Sinusknoten. Das ist eine Ansammlung von Zellen, die elektrische Potenziale generieren können, die dann mehr oder weniger eine Erregungsleitung initiieren, also praktisch ein Strom, der über den Herzmuskel, über den Vorhof bis zu einem AV-Knoten, das ist hier eine ähnliche Zellansammlung, in die Herzkammern weitergeleitet wird. Und dieser Strom ist dafür verantwortlich, dass sich die Herzmuskelzellen koordiniert kontrahieren. Das ist also eine ganz systematische Erregungsleitung von Strom, der durch das Herz fließt, und das verursacht den Herzschlag, also das Zusammenziehen des Herzmuskels.
So wie ein eigenes kleines Kraftwerk, das unabhängig vom Geist oder einer Ansteuerung, wie wir sie machen könnten, über unser Gehirn erfolgt, eine bewusste Ansteuerung.
Das ist sicherlich ein guter Vergleich.
Häufig hört man ja, gerade bei AKU oder bei Routineuntersuchungen, das Pferd hat einen Herzfehler. Damit gemeint sind nicht immer nur die Herzklappenfehler, die man als Herzgeräusche wahrnimmt, sondern vermutlich auch einfach Arrhythmien, Unregelmäßigkeiten beim Herzschlag. Was genau steckt dahinter?
Wir hatten das ja in unserem letzten Podcast unterteilt zwischen Herzrhythmusstörungen und Herzklappenerkrankungen oder auch noch Herzmissbildungen. Und die Herzrhythmusstörungen, die entstehen dadurch, dass der Herzschlag nicht ganz regelmäßig erfolgt, sondern aus unterschiedlichsten Gründen eben unregelmäßig als Arrhythmie. Und das wird ganz häufig festgestellt, wenn die keine wesentliche Bedeutung haben oder keine Auswirkung auf die Gesundheit des Pferdes, dann werden die häufig festgestellt bei Kaufuntersuchungen oder bei Routineuntersuchungen, beispielsweise im Vorfeld von Operationen oder bei Atemwegsuntersuchungen, wenn das Herz abgehört wird, dann wird das festgestellt. Hier gibt es Herzrhythmusstörungen, die haben unterschiedlichste Ursachen und unterschiedliche Bedeutungen.
Was genau sind denn die Auslöser von Arrhythmien?
Ganz allgemein können das Schädigungen des Herzmuskels sein oder auch dieser Nervenzellen, die wir gerade besprochen haben. Entzündliche Erkrankungen können dazu führen. Also unterschiedliche Ursachen. Wenn wir jetzt gesagt haben, es gibt Ursachen, dann sind das immer krankhafte Herzrhythmusstörungen. Es gibt aber auch solche, die entstehen und sind nicht krankhaft. Die gehören zu den sogenannten physiologischen Arrhythmien. Das heißt, die treten beim Pferd auf. Zum Beispiel, wenn sich ein Pferd angestrengt hat, dann geht die Herzfrequenz hoch. Und in der Phase, wo sich das Herz wieder beruhigt, bei einer Herzfrequenz von um die 80 bis 90, hört man häufig auch ein unregelmäßig schlagendes Herz. Das ist eine sogenannte Sinusarrhythmie. Die hat gar keine Bedeutung. Das tritt auf, weil sich das Herz wieder in Richtung eines normalen Rhythmus reguliert. Und die müssen wir gar nicht weiter beachten. Dann haben wir auch zum Beispiel den AV-Block zweiten Grades. Das ist auch etwas, das beim Pferd ein Phänomen darstellt, das grundsätzlich nicht als krankhaft einzustufen ist, hängt damit zusammen, dass das Pferd einen hohen Vagotonus hat, also dass ein etwas anders funktionierendes autonomes Nervensystem als der Mensch.
AV-Block.
Genau, AV heißt in dem Fall der atrioventrikuläre Knoten. Und dieser Knoten ist dafür zuständig, dass dieser elektrische Reiz, von dem wir gerade gesprochen haben, der wird von den Vorhöfen über den AV-Knoten in die Herzkammern weitergeleitet. Und wenn der jetzt in dem AV-Knoten ankommt und der AV-Knoten den nicht weiterleitet, dann spricht man von einem Block. Und dieser Block, der hat möglicherweise auch eine physiologische Funktion bei der Blutdruckregulation, tritt vor allem auf bei im Sport eingesetzten Pferden, aber übereinstimmende und sichere Meinung ist, dass er keine krankhafte Bedeutung hat. Dann darüber hinaus gibt es natürlich solche Arrhythmien mit krankhafter Bedeutung. Dazu gehört das Vorhofflimmern. Mit dem wollten wir uns ja jetzt etwas näher beschäftigen.
Genau, ich wollte mich auch noch fragen, was ist häufig, was ist selten? Also vermutlich ist das Vorhofflimmern einer der häufig auftretenderen Krankheitsbilder.
Im Vergleich zum AV-Block, über den wir zum Beispiel gerade gesprochen haben, ist es seltener, ein Pferd ohne gelegentliche AV-Blöcke zu sehen, als ein Pferd, das keine hat. Dagegen ist beim Vorhofflimmern, haben wir eine Prävalenz von 2,5%, also sind es gar nicht so viele Pferde. Allerdings ist es auch so, dass nicht alle Pferde Symptome zeigen und dass die tatsächliche Zahl vielleicht ein bisschen höher ist.
Unentdeckt, was darauf Hinweise gibt, dass es vielleicht gar nicht so schwerwiegend ist, wenn ein Pferd das hat. Ist das korrekt oder sind es doch ernsthafte Erkrankungen, Schädigungen?
Vorhofflimmern ist in vielen Fällen für das Pferd nicht dramatisch. Es kann in der Regel ein Leben als Weidepferd dann weiterführen. Bei der sportlichen Nutzung ist es allerdings so, dass viele Pferde eine Leistungsinsuffizienz zeigen und dadurch, dass das Risiko für ein Kollabieren des Pferdes erhöht ist, auch häufig davon abgeraten wird, die Pferde zu reiten.
Wie genau muss man denn ein Vorhofflimmern sich vorstellen? Also wie entsteht es und was bedeutet es medizinisch genau?
Wir haben schon die Erklärung zum Herzschlag eben gehört, wie dieser entsteht. Wir haben da elektrische Impulse, die aus dem Sinusknoten sich verbreiten über die Vorhöfe und dann im Rest des Herzens. Das Pferd ist ein bisschen prädisponiert für Vorhofflimmern, weil es ein sehr, sehr großes Herz hat und es dann umso schwieriger ist, alle Zellen in den Vorhöfen synchron zu halten. Und anstatt, dass dieser elektrische Impuls sich geordnet aus dem Sinusknoten zum AV-Knoten über den gesamten Vorhof ausbreitet, ist es so, dass manche Zellen dann den Impuls verzögert oder in eine andere Richtung weiterleiten als vorgesehen. Und weil wir sehr, sehr viele Zellen haben, kann die Erregung dann auf Bereiche des Herzens treffen, die nicht in einer Phase sind, wo sie diesen Impuls blocken, sondern auch wiederum weiterleiten. Und anstatt dass wir ja von oben nach unten im Prinzip diesen elektrischen Impuls haben, entstehen dann kreisende Erregungsleitungen, Erregungsbahnen. Und die führen dazu, dass die unterschiedlichen Bereiche des Vorhofs sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktivieren, aber keine geordnete Kontraktion des Vorhofs mehr vorhanden ist.
In der vorherigen Folge haben wir über Herzklappenprobleme gesprochen. Gibt es da eine Verbindung? Also kann im Grunde ein Herzklappenproblem auch zum Vorhofflimmern führen oder ist das komplett unabhängig und hängt eben zusammen, wie beschrieben, mit dem Sinusknoten und diesen Erregungszuständen?
Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der zu der Entstehung von Vorhofflimmern führt. Und zwar ist der häufigste prädisponierende Faktor eine Mitralklappeninsuffizienz. Die führt halt dazu, dass wir eine Volumenüberladung des Vorhofs haben und der passt sich an. Also das Herz ist ja ein Muskel und ist ein bisschen gedehnt. Mhm. Oder mit der Zeit dann auch unter Umständen sehr viel gedehnt. Und diese Dehnung wirkt sich negativ aus. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese kreisende Erregung entsteht, erhöht. Und zusätzlich ist das dann auch nochmal eine größere Muskelmasse, dadurch, dass dieser Vorhof größer wird.
Verständlich. Sind bestimmte Pferderassen oder Pferdearten häufiger betroffen von Vorhofflimmern oder geht das durch die Bank durch?
Also dadurch, dass die Erkrankung nicht extrem häufig ist, ist es ziemlich schwierig nachzuweisen, ob jetzt eine Rasse stärker betroffen ist als eine andere. Rennpferde werden besonders engmaschig gemonitort, weil das sind ja auch Hochleistungstiere, da ist das Herz enorm wichtig. Und da sind die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Rassen nur sehr minimal. Betroffen sind in der Regel größere Pferde mittleren Alters und halt häufig mit Mitralklappeninsuffizienzen. Dann haben wir noch andere Ursachen fürs Vorhofflimmern, zum Beispiel Elektrolytimbalanzen, also die Salze im Blut, die aufgrund anderer Erkrankungen nicht unbedingt in den normalen Konzentrationen vorliegen. Und das kann auch die elektrischen Impulse am Herzen durcheinander bringen.
Das wäre reversibel vermutlich.
Das ist dann eine Form von Vorhofflimmern, die häufig sich spontan relativ schnell lösen kann oder mit einer einfachen Behandlung, dass man die Konzentration dieser Elektrolyte im Blut korrigiert, dann auch zurückgeht.
Gibt es Symptome, auf die ich als Patientenbesitzer achten kann, die hindeuten auf ein Vorhofflimmern oder eine Arrhythmie des Herzens?
Also bei Pferden, die keine Leistungsinsuffizienz haben, ist es ziemlich schwierig, das festzustellen. Es wird dann häufig bei Routineuntersuchungen festgestellt, zum Beispiel vor einer Impfung. Wenn das Pferd abgehört wird, dann stellt man eine sogenannte totale Arrhythmie fest. Das heißt, wir haben nicht nur wie beim AV-Block einen einzelnen Herzschlag, der wegfällt und dann geht es im normalen Rhythmus weiter, sondern es ist wirklich so, dass die einzelnen Herztöne scheinbar zufällig auftreten. Und diese totale Arrhythmie führt dann zu dem sehr starken Verdacht von Vorhofflimmern. Aber wie gesagt, viele dieser Pferde zeigen keine anderen Symptome.
Und angenommen, ein Verdacht liegt vor, der Tierarzt will ein Pferd impfen, stellt fest, da stimmt was nicht, es gibt eine Überweisung, das Pferd kommt meinetwegen hierher zu Ihnen in die Klinik. Wie genau gehen Sie vor mit der Diagnostik?
Das ist ein ganz normaler Untersuchungsgang, dass wir mit der Anamnese beginnen. Für uns ist wichtig, wann ist das erste Mal aufgetreten. Das spielt bei der Prognose und Therapie von Vorhofflimmern auch eine besonders große Rolle. Dann ist wichtig, ob irgendwelche Auslöser erkennbar sind. Hat das Pferd zum Beispiel Kolikanzeichen gehabt? Hat das Pferd eine Leistungsinsuffizienz? Das ist so, was wir vom Vorbericht erfahren möchten.
Kolikanzeichen, was könnte sich dahinter verbergen?
Das ist wieder diese Elektrolyte, die davon beeinträchtigt sein können. Im Heu im Raufutter ist zum Beispiel sehr viel Kalium und Kalium ist besonders wichtig für die Herzaktion. Wenn ein Pferd länger nicht gefressen hat, dann sinkt der Kaliumspiegel. Oder bei Koliken haben wir zum Teil auch Flüssigkeitsverluste in den Darm oder einen Flüssigkeitsmangel. Das betrifft alles diese Salzkonzentration.
Und dann wird wahrscheinlich ein Ultraschall gemacht vom Herzen oder gibt es auch ein EKG?
Ja, nicht so schnell. Also wir haben mit der Anamnese begonnen. Wir haben mit der Anamnese begonnen und dann kommt erst die klinische Allgemeinuntersuchung. Und da können wir schon auskultatorisch in der Regel die Arrhythmie bestätigen. Da stellen wir also diese totale Arrhythmie fest und dann wollen wir diese Arrhythmie von anderen oder das Vorflimmern von anderen Arrhythmien differenzieren. Und dafür macht man dann eine weiterführende Untersuchung und in Bezug auf eine Arrhythmie würde man dann bei dem Pferd zum Beispiel Stress auslösen, indem man es zum Beispiel ein bisschen bewegt und dann nochmal die Auskultation durchführen. Und wenn es AV-Blöcke sind oder Sinusarrhythmien sind, dann verändern die sich durch diese Belastung. Und beim Vorflimmern ist es anders. Da geht die Herzfrequenz zwar hoch, aber die totale Arrhythmie bleibt. Und das ist dann schon eine sehr starke Indikation dafür, dass das Pferd Vorflimmern hat. Und deswegen ist das auch irgendwas, was auch also jeder Tierarzt häufig macht, wenn er eine Arrhythmie, die ja häufig nur ein AV-Block zweiten Grades ist, feststellt, um auszuschließen, dass es sich um Vorflimmern handelt. Und dann kommen erst die weiterführenden Untersuchungen. Da haben wir den Herzultraschall. Der wird häufig als erstes gemacht, weil das eine Untersuchung ist, die man unmittelbar durchführen kann. Die andere wichtige Untersuchung ist das Elektrokardiogramm oder EKG.
Beim Ultraschall könnte man schon sagen, das Herz ist signifikant vergrößert oder solche Erkenntnisse gewinnen darüber.
Herzklappenerkrankungen kann man da am besten feststellen, eben oder Dimensionsveränderungen. Und das EKG zeigt mehr die Rhythmusstörungen. Mhm. Beides wird aber häufig parallel gemacht.
Genau, also beim Herzultraschall haben wir auch schon ein EKG dabei, dass wir die Herzaktion in Zusammenhang mit der elektrischen Aktion bewerten können. Das EKG würde ich davor erläutern, weil wir damit die Diagnose Vorflimmern sichern können. Da ist es so, dass wir in der Regel über 24 Stunden unter Umständen auch mit einer Belastungsphase die Herzaktivität aufnehmen, die elektrischen Impulse am Herzen aufnehmen und dann schauen, wie häufig sehen wir welche Art von Arrhythmie. Und Vorflimmern ist so eine Arrhythmie, die ist dauerhaft vorhanden. Und da ist die Diagnose mit dem EKG ganz eindeutig und leicht zu stellen. Und dann ist die Ultraschalluntersuchung wichtig, um zu schauen, haben wir denn am Herzen irgendwelche Hinweise darauf, wo das Vorflimmern herkommt. Und das ist dann in der Regel eine Mitralklappeninsuffizienz oder schwere Klappeninsuffizienzen, unter Umständen auch mit einer Dilatation. Und das zeigt uns dann, dass das ja zur Entstehung beigetragen hat, aber auch, dass die Prognose oder die Rezidivrate nach einer Behandlung zum Beispiel höher ist bei diesen Pferden.
Also ein bisschen auch nach Ausschlussverfahren.
Genau, also wenn wir jetzt an die anderen Ursachen für Vorflimmern, diese Elektrolyte, das lässt sich leicht durch eine Laboruntersuchung ausschließen und dann schließen wir am Herzen aus, dass wir was anderes haben als eine Klappeninsuffizienz. Manchmal haben wir Narben im Muskelgewebe oder eine Herzmuskelentzündung, die auch zum Teil labordiagnostisch gestützt wird. Aber genau, das wird alles ausgeschlossen, um dann zur Diagnose von Vorflimmern zu kommen.
Und wenn jetzt die Diagnose Vorflimmern im Raum steht, wie genau kann das behandelt werden oder kann man das gar nicht behandeln?
Es gibt zwei Optionen, das zu behandeln und es gibt die Option, das nicht zu behandeln. Viele Pferde können ein normales Leben als Weidepferd damit führen und die Behandlung ist relativ aufwendig und die Rezidivrate ist da leider ein bisschen problematisch. Also ein Drittel der Pferde zeigen innerhalb eines Jahres nach der Behandlung einen Rückfall und das ist dann auch häufig der Zeitpunkt, wo man sich sagt, gut, dann behandeln wir das Pferd nicht. Es kann ja trotzdem noch ein einigermaßen normales Leben führen.
Das ist vielleicht zu ergänzen, weil solche Pferde sind in ihrer Lebensqualität in Ruhe überhaupt nicht eingeschränkt. Die Einschränkung macht sich erst bemerkbar, wenn die belastet werden. Dann ist eben die Leistungsbereitschaft nicht so hoch wie beim gesunden Herzen. Aber das Pferd als Weidepferd fühlt sich uneingeschränkt wohl und es gibt auch Pferde, die geritten werden. Die werden halt nicht stark belastet. Die haben natürlich ein etwas erhöhtes reiterliches Risiko, muss man so sagen. Aber viele Tierbesitzer nehmen das in Kauf, nutzen die Pferde in dem Umfang, wie sie das anbieten.
Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
Wie genau kann man denn ein Vorhofflimmern behandeln? Welche Optionen gibt es da?
Da gibt es zwei Optionen. Das eine ist die Behandlung mit einem Medikament. Das ist das Quinidinsulfat. Das ist ein Antiarrhythmikum und das zwingt das Herz, indem es die Kanäle, über die die Salze aus den Zellen ein- und austreten, indem es die beeinflusst, führt es dazu, dass der elektrische Impuls sich nicht mehr so leicht ausbreiten kann in Richtungen, in die man das nicht möchte. Und dadurch, ja, wird diese kreisende Erregung unterbunden. Und dieses Medikament wird über eine Nasenschlundsonde oder IV verabreicht.
Intravenös.
Ja, intravenös, genau.
Da wird die Dosis langsam hochgeschraubt. Das Problem ist, dass die Wirkung, die wir erzielen möchten, erst erreicht wird, wenn wir sehr nah an der toxischen Grenze sind. Aber wenn dieser Spiegel erreicht ist, kann das Herz nur noch ja so schlagen oder die Erregung sich nur noch so ausbreiten, wie man es möchte. Und dann ist das Vorhofflimmern behoben.
Muss das dauerhaft gegeben werden?
Die Behandlung geht über ein paar Stunden bis 48 Stunden maximal. Das ist unterschiedlich, wie schnell die Pferde darauf ansprechen. Und dann haben wir noch über mehrere Stunden noch einen ausreichend hohen Medikamentenspiegel, dass es nicht zu einem unmittelbaren Rückfall kommt. Aber Rückfälle können ziemlich schnell auch entstehen. Trotzdem ist es so, dass diese einmalige Behandlung, die ist ungefähr in 2/3 der Fälle erfolgreich. Und dann hat das Pferd ein paar Monate, ein paar Jahre oder sein Leben lang dann wieder einen normalen Herzrhythmus.
Sie sagten das vorhin schon, das Medikament hat die beste Wirksamkeit kurz vor der toxischen Grenze. Das heißt, das Wirkungsspektrum ist ganz gering. Das heißt, man muss praktisch das Medikament so weit dosieren, bis es giftig wird.
Und es erfordert wahrscheinlich eine komplette Kontrolle und Beobachtung.
Genau, wir hatten früher die Möglichkeiten, es gab Laborgeräte, die haben nur diesen Parameter bestimmt und da konnten wir während der Infusion, konnten wir das monitoren und immer beobachten und konnten praktisch die Pferde bis genau an diese toxische Grenze behandeln. Diese Geräte, die sind nicht mehr auf dem Markt, nur noch als Großgeräte, so dass die für uns nicht nutzbar sind. Und wenn man jetzt das mehr oder weniger nach üblichen Dosierungen macht, dann kann das sehr schnell sein, dass man diese toxische Grenze erreicht oder überschreitet. Und vielleicht können Sie kurz aufzeigen, welche Nebenwirkungen da zu erwarten sind. Die sind ja durchaus schwerwiegend.
Ja, also es können während der Behandlung andere Herzrhythmusstörungen auftreten. Die Pferde zeigen häufig Unwohlsein oder Kolikanzeichen und in schweren Fällen kann es zu einer schweren Darmentzündung, einer Colitis kommen. Die kann dann im schlimmsten Fall sogar noch eine Hufrehe auslösen. Also am Ende hat man dann unter Umständen einen absoluten Intensivpatient und deswegen wird die Untersuchung, wenn sie durchgeführt wird, halt in einer Klinik durchgeführt, unter EKG-Kontrolle mit Infusion, dass man da ja möglichst alle Parameter unter Kontrolle hat. Aber ja, das ist schon klar, dass diese Nebenwirkungen einen deutlichen Nachteil dieser Methode darstellen und dass auch wenn dieser Behandlungsansatz grundsätzlich einfacher ist als die andere Behandlungsmethode, die wir gleich besprechen, die Kosten, die durch die Komplikationen entstehen können, im Endeffekt das unter Umständen ausgleichen und das Risiko für das Pferd auch höher ist. Und dann haben wir zusätzlich neben der Verfügbarkeit dieses Geräts zur Messung des Wirkspiegels auch das Problem, dass das Medikament selbst, das Quinidinsulfat, nur noch schwer erhältlich ist.
Okay, die Frage nach dem Warum macht die Sinn an dieser Stelle? Also man denkt ja, warum gibt es das Gerät nicht mehr, warum gibt es das Medikament nicht mehr?
Also das ist ein Gerät, das ist mehr oder weniger für die Therapie, auch die Medikamente. Das sind übliche Medikamente, die für die Humanmedizin hergestellt werden. Und diese Laborgeräte, das waren früher Einzelgeräte, sind heute Großgeräte. Und dann durch die Umstrukturierung von Laboren in der humanmedizinischen Krankenhauswelt gibt es da einfach keinen Bedarf mehr für.
Demnach ist wahrscheinlich die Nachfrage auch nicht groß genug, dass es sich lohnt, dafür eigene Geräte nochmal wieder zu entwickeln oder bereitzustellen.
Nein, eben nicht.
Kommen wir zur zweiten Behandlungsmethode. Es gibt eine Option zu Variante A.
Genau, das ist die Methode, die jetzt in den letzten 15, 20 Jahren erforscht wurde. Das ist die transvenöse elektrische Kardioversion, kurz TVEC. Und die besteht darin, dass Katheter bis ins Herz vorgeführt werden über einen Zugang an der Halsvene. Und die Katheter sind dann genau um den Bereich positioniert, in dem es diese abnormen elektrischen Impulse gibt, um das Herz einmal zu resetten, indem man da einen starken elektrischen Impuls verabreicht. Also so ein bisschen wie in den Arztserien, wenn jemand einen Herzstillstand hat und dann auf einmal ein elektrischer Schock auf den Brustkorb verabreicht wird.
Man macht das ja auch bei Menschen, ist das korrekt, bei Vorhofflimmern?
Ja, also das ist ein komplexes Thema. Die Zielgruppe bei Vorhofflimmern bei Menschen ist eine andere. Das sind häufig ältere Menschen und deswegen hat die Behandlung auch andere Ziele. Die Menschen können auch mit Vorhofflimmern häufig ein relativ normales Leben führen, wenn man verhindert, dass die Rate, die Herzfrequenz, die trotz der Arrhythmie dann besteht oder mit dieser Arrhythmie besteht, nicht zu hoch ist. Dann fühlt sich das nicht unangenehm an, dann kann man ein relativ normales Leben führen. Deswegen ist häufig ja das Ziel, einfach nur diese Rate zu kontrollieren, mit der Herzschläge entstehen. Und zur Behandlung, wenn man jetzt das Vorhofflimmern beheben möchte, zum Beispiel, weil man eine OP durchführen möchte bei einer Person, dann hat man häufig größeren Erfolg mit Medikamenten, die weniger gefährlich sind als das Quinidinsulfat, die beim Pferd aber nicht wirken oder die man sich nicht leisten könnte in den Mengen, die man bräuchte. Trotzdem wird die elektrische Kardioversion beim Menschen gelegentlich auch angewendet und die kann entweder von außen, also wie ich erwähnt habe, wie in diesen Serien mit Elektroschocks erfolgen oder auch mit diesen Kathetern, die werden ein bisschen anders platziert, aber das Prinzip ist dann gleich.
Das müsste ja vielleicht sagen, es wäre ja eigentlich, hört sich ja einfach an, wenn man das von außen machen kann. Das können ja Laien machen. Diese Defibrillatoren sind ja heute in allen Sportvereinen, in vielen öffentlichen Räumen verfügbar, weil diese Maßnahme beim Menschen an sich ungefährlich ist. Und auch wenn ein Laie das etwas falsch machen würde, dann ist es schlimmstenfalls kein Erfolg zu erzielen, aber es gibt auch keine dramatischen Nebenwirkungen. Und beim Pferd ist das so, dass wir so eine große, durch den Brustkorb, so eine solche großen Entfernungen der Elektroden haben, dass man solch einen riesigen Strom aufwenden müsste, Stromfluss, dass die ganze Muskulatur, die Haut verbrennen würde. Mhm. Und deswegen geht das nicht auf diese einfache Methode, sondern nur über Katheter, wie Herr Delauck das gerade erklärt hat.
Mhm. Wenn ich jetzt mit meinem 7-jährigen Pferd mit Vorhofflimmern hier in die Klinik käme, welche Methode würden Sie mir empfehlen und wovon ist das abhängig?
Also aufgrund der genannten Komplikationen bei der Quinidinsulfat-Behandlung bieten wir nur noch die transvenöse elektrische Kardioversion an.
Okay, also gar keine Wahl. Ja,
es ist tatsächlich, ist gerade auch schon erwähnt worden, das Medikament ist auch, das haben wir früher von einer Apotheke bekommen, die das speziell für uns hergestellt hat. Und das machen die auch nicht mehr, aus verschiedensten Gründen, nicht wirtschaftlich, Herstellungsbedingungen und. Und es sind also verschiedene Faktoren, die uns dazu bewegt haben, dass wir nur noch die andere Therapie anbieten. Also nur noch die transvenöse elektrische Kardioversion, katheterbasiert, wo ganz gezielt die Katheter im Herzen platziert werden können und dann ein ganz kontrollierter Stromfluss appliziert werden kann, der dann dazu führt, dass eben das Herz, wie gerade gesagt worden ist, von Herrn Delauck resettet wird.
Haben Sie genaue Statistiken zu den Erfolgschancen?
Ja, bei dieser Methode liegt die Erfolgsrate bei 95%.
Oh, also auch dauerhaft.
Nein, also das ist der unmittelbare Erfolg, das unmittelbare Beheben des Vorhofflimmerns. Da hatten wir gesagt, bei dem Quinidinsulfat sind wir bei ungefähr 2/3. Mit der T-VEC sind wir nochmal deutlich höher, bei 95%. Also das Defibrillieren an sich ist sehr erfolgreich. Das Problem ist die Rezidivrate, die bei Vorhofflimmern einfach relativ hoch ist, mit 1/3 der Pferde, die innerhalb eines Jahres ein Rezidiv erleiden.
Vermutlich auch bedingt dadurch, dass eventuell schon das Herz vergrößert ist und dass dann der Effekt wieder erneut entsteht, weil die Ursache nicht behoben wird dadurch.
Genau, also die Klappeninsuffizienz, die häufig ursächlich ist, die können wir nicht beheben. Da kann man überlegen, mit manchen Medikamenten, mit ACE-Hämmern, den Zustand ein bisschen zu stabilisieren. Aber beim Menschen könnte man da über Klappenersatz zum Beispiel nachdenken, weil in schweren Fällen, das ist beim Pferd überhaupt keine Option. Das bleibt bestehen.
Warum nicht?
Weil die Größe der Klappen, also wenn man jetzt an synthetische Klappen denkt, zum Beispiel die Größe der Klappen, nicht kompatibel ist mit dem, was verfügbar ist in der Humanmedizin. Und wir reden da, wenn man über eine solche Operation nachdenken würde, über eine extremste Belastung für das Pferd. Also da muss man sich dann auch überlegen, ob das ja, vom Tierschutz her zu vertreten ist. Also eine Operation am offenen Herzen beim Pferd hat auch noch nie meines Wissens jemand ausprobiert und das wäre dem Pferd auf jeden Fall nicht gerecht.
Das ist die klassische Operationsmethode am offenen Herzen und da, glaube ich, haben wir keinen Zweifel dran, dass das extrem belastend wäre, würde im Bereich von wenig zumutbar und wenig machbar liegen. In der Humanmedizin werden diese Klappenersatztechniken haben sich ja dahingehend gewandelt, dass man das minimalinvasiv macht, also über Gefäße, Katheter in das Herz einführt und dann die Klappen austauscht. Also wenn man beim Pferd solche Vorhaben hätte, wäre das sicherlich der Weg. Aber auch hier wird man sagen, das ist momentan nicht in der Diskussion und meines Wissens gibt es da auch keine Forschungsprojekte diesbezüglich.
Aber in der Humanmedizin gibt es ja Herzschrittmacher. Mhm. Werden die auch bei Pferden eingesetzt? Gibt es da Forschung oder Experimente?
Also Herzschrittmacher zum Beheben vom Vorflimmern, wie es beim Pferd existiert, machen als Therapie nicht so wirklich Sinn.
Aber allgemein Arrhythmien zu behandeln damit?
Ja, aber allgemein Arrhythmien kann man damit auf jeden Fall beim Pferd behandeln. Herzschrittmacher werden eingesetzt in der Forschung zu Vorflimmern, weil man durch Herzschrittmacher unter Umständen das Vorflimmern auslösen kann und dann schauen kann, wie effektiv ist eine bestimmte Behandlung. Und ansonsten wird es halt zur Behandlung anderer Arrhythmien eingesetzt. Und da sind Esel eine ja gesonderte Population, weil sie häufiger hochgradige Blöcke haben. Wir haben vorhin über diese Weiterleitung aus dem Sinusknoten zum AV-Knoten, der dann den Impuls nicht weitergibt an den Ventrikel. Und wenn dieser Block über längere Zeit, also 20, 40, 60 Sekunden besteht, dann hat das Herz gar keine Förderleistung in dieser Zeit und dann wird man ohnmächtig. Und das ist bei Eseln häufiger der Fall. Es gibt auch ein paar ganz seltene andere Arrhythmien, die man nicht bei Eseln, sondern bei Pferden sehen würde, in denen man auch über einen Herzschrittmacher nachdenken könnte. Aber die meisten beschriebenen Fälle von Herzschrittmachern sind bei Eseln. Und da kann man diese Zeit, in der das Herz sich nicht kontrahiert, überbrücken. Und das haben wir vor ein paar Jahren auch hier an der Klinik bei einem Esel durchgeführt.
Das muss man sagen, das haben wir durchgeführt. Das ist allerdings nur ein Esel gewesen, haben wir mit dem Herzzentrum in Heidelberg gemeinsam gemacht. Da sind die Kollegen uns gerne zur Seite gesprungen. Wir haben das gemeinsam durchgeführt und auch mit Erfolg. Also der Esel hat hinterher keine Bewusstsein, oder der hat immer, ist, ja, ich glaube, pro Stunde mehrfach kollabiert. War dann bewusst.
Fridolin?
Das war Fridolin, ja. Der hat im Nachhinein, also nach dieser Intervention, noch einige Jahre gelebt und ist verstorben dann, aber nicht aufgrund dieser Erkrankung, sondern aufgrund einer Kolik.
Also diese zweite Behandlungsmethode, T-VEC, wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie wird durchgeführt und wird das Pferd dafür sediert oder geht das einfach am, ich sag mal, wachen Pferd? Wahrscheinlich nicht.
Ja, also in der Regel wird das Pferd zu uns überwiesen und die Diagnose wurde bereits gestellt. Es gibt in Europa nur wenige Zentren, die diese T-VEC anbieten, weil es nun mal nicht ganz so leicht geht. Und da ist das so, dass wir die Pferde unter einem Medikament schon mal einstellen vor der T-VEC, dann noch ein paar Untersuchungen durchführen, dass wir wirklich ja alle Parameter kennen.
Was für ein Medikament ist das genau?
Das ist auch ein Antiarrhythmikum, das heißt Sotalol. Und das bekommt das Pferd auch im Anschluss an die T-VEC noch über längere Zeit, über mehrere Wochen, um so ein bisschen die Rezidivgefahr unmittelbar nach der T-VEC zu senken. Mhm. Und wir schauen uns das Herz nochmal ganz genau an, bevor es überhaupt mit der T-VEC losgeht, dass wir da ja wissen, welche Anschaltpositionen funktionieren bei dem Pferd gut. Haben wir da irgendwelche abweichenden Parameter, die dagegen sprechen würden, diese Behandlung durchzuführen? Zum Beispiel, weil wir von einer sehr hohen Rezidivrate ausgehen. Das lässt sich messen und berechnen, ob wir da eher oberhalb oder unterhalb dieser ein Drittel Wahrscheinlichkeit sind, dass innerhalb eines Jahres ein Rezidiv entsteht.
Kann das auch mit dem Alter zusammenhängen, dass Sie sagen, ja gut, das Pferd ist jetzt über 20, das lassen wir mal, oder ist das unabhängig davon?
Also das hat keinen Einfluss auf die Rezidivrate, das Alter. Mhm. Die Entscheidung, ob man die T-VEC dann durchführt oder nicht, die trifft letzten Endes der Besitzer. Und wir beraten ihn dahingehend, wie hoch wir die Rezidivrate schätzen. Ja, und wird also in den Untersuchungen vorab geklärt. Und dann wird die T-VEC selbst durchgeführt. Dabei ist es so, dass das Pferd erstmal sediert wird. Der Bereich am Hals wird großzügig geschoren und vorbereitet. Und dann werden da Zugänge in die Halsvene auf der rechten Seite gelegt und über diese Zugänge werden dann die Katheter ins Herz vorgeschoben. Und um die richtig zu platzieren, machen wir das Ganze unter Ultraschallkontrolle, können auch den Druck messen, das hilft auch bei der genauen Positionierung und abschließend wird ein Röntgenbild angefertigt, um ja ganz sicher zu sein, dass wir auch hinter der Lunge, die verhindert, dass man da mit dem Ultraschall alles genau sehen kann, dadurch ergänzen wir das Ganze mit einem Röntgenbild und wenn das alles fest ist, wenn die Katheter richtig platziert sind, dann wird das Pferd in allgemeine Anästhesie gelegt. Wir haben da also bei uns sehr erfahrene Anästhesisten, die darauf spezialisiert sind und die sind bemüht, Medikamente zu nutzen, die uns das besonders leicht machen mit der T-VEC, die also nicht selbst auch Herzrhythmusstörungen auslösen, wie das die gängigsten Präparate machen. Und dann werden diese Schocks verabreicht. Wir starten mal einer relativ niedrigen Intensität oder Schockstärke und die steigt dann, wenn das nicht erfolgreich ist. Es ist relativ üblich, dass man ein paar Schocks braucht, aber wir haben heute erst eine T-VEC durchgeführt und das Pferd ist im zweiten Schock umgesprungen. Also bei einer optimalen Katheterplatzierung, das ist auch das, was man lernt mit der Zeit, wenn man diesen Eingriff regelmäßig macht, hat man eine immer bessere Katheterplatzierung, dann braucht man auch weniger Schocks und dann geht das Ganze schneller.
Muss ich mir das so vorstellen, bei einem Schock, dass wie im Fernsehen bei einer Arztserie dann der Oberkörper sich aufbäumt oder ist das unsichtbar von außen?
Nein, es ist tatsächlich so, dass das Pferd auf einer Matratze liegt, die sehr groß ist, weil das Pferd bei dem Schock selbst einmal kurz hochspringt. Also es liegt in Seitenlage und das gesamte Pferd zuckt mehr oder weniger stark bei der Applikation des Schocks. Dadurch entsteht kein wirklicher Schaden am Herzen, also erst wenn man sehr, sehr viele Schocks in hoher Intensität verabreicht. Aber ja, das ist tatsächlich so, wie man das aus der Arztserie kennt.
Muss man aber vielleicht erläutern, das Pferd ist zu dem Zeitpunkt in allgemeiner Anästhesie. Das heißt, das merkt nichts davon. Das findet vollständig unbewusst statt. Wir wollen nicht den Eindruck vermitteln, dass wir da in irgendeiner Form dem Tier Schmerzen zufügen. Also das merkt das nicht. Das ist rein unbewusst, aber es ist schon sehr eindrücklich. Auch für Leute, die das mehrfach gesehen haben.
Aber es hilft sehr, sich das mal so vorstellen zu können, weil normalerweise als Patientenbesitzer hat man diese Einblicke nicht.
Mhm. Ja, das Ganze ist dann auch unterschiedlich lang. Ne? Es kann manchmal mehr Schocks erfordern. Also wir gehen bis zu 12 oder 16 Schocks, die wir da verabreichen. 95% ist halt nicht 100%. Wenn das Pferd sehr schwere Klappeninsuffizienzen hat, dann besprechen wir das natürlich ausführlich vorab, ob das dann wirklich so sinnvoll ist bei diesem Pferd. Und dann können wir das Ganze noch durch weitere Medikamente versuchen, ein bisschen nochmal zu forcieren. Und wenn wir erfolgreich waren, dann beobachten wir das Pferd noch kurz in der allgemeinen Anästhesie, bevor es in die Aufwachphase übergeht. Die Vorbereitung, diese Katheterplatzierung, das dauert ungefähr eine Stunde und der Eingriff selbst auch nochmal ungefähr eine Stunde und dann kommt die Aufwachphase, die dauert in der Regel eine halbe Stunde bis Stunde. Ja, dann kann das Pferd wieder auf die Box, dann bekommt es ein EKG für mehrere Tage und da können wir dann erstmal ja im schlimmsten Fall dann Frührezidive feststellen. Das ist zum Glück ziemlich selten, aber auch schauen, ob wir gelegentliche Arrhythmien haben, die zeigen, ob ein Rezidiv droht oder nicht.
Und in der Phase dieser Rekonvaleszenz, also nach dem Aufstehen, kann man eigentlich sagen, haben wir keinerlei eingeschränktes Allgemeinbefinden bei den Pferden. Also die Behandlung erfolgt in Allgemeinanästhesie, die Pferde merken davon nichts und wenn die aufgestanden sind, haben die auch keine Allgemeinstörungen mehr, also weder Schmerzen noch ansonsten ein eingeschränktes Allgemeinbefinden. Insofern ist das auch begründet, dass wir diese Behandlung der anderen mit Komplikationen behafteten Behandlung vorziehen.
Vorausgesetzt, alles ist gut gegangen, das Pferd wird nach Hause entlassen. Ist es voll einsatzfähig oder braucht es engmaschige Kontrollen oder wird es tatsächlich eher ein Weidepferd dann bleiben und darf nicht mehr im Sport richtig trainiert werden?
Also das Ziel ist schon, die Leistungsbereitschaft des Pferdes wieder herzustellen. Es ist nach der Abholung erstmal so, dass das Pferd Ruhe braucht. Wir wollen verhindern, dass die Herzfrequenz zu sehr hoch geht und es ist so, dass wenn das Vorhofflimmern besteht, dadurch, dass das Herz sich nicht normal kontrahiert, die Muskelmasse im Vorhof schwindet und es da auch zu einem gewissen Grad an Fibrose kommt. Also, dass die Muskelzellen durch Bindegewebe ersetzt werden und damit die Kontraktionsfähigkeit verloren geht. Und das muss sich erstmal wiederherstellen. Deswegen haben wir eine Phase von 4 Wochen Präkonvaleszenz. Und nach diesen 4 Wochen erfolgt eine Nachkontrolle, unter Umständen auch in den überweisenden Kliniken oder von den überweisenden Tierärzten, sofern sie Herzultraschall anbieten. Und dann nach diesen 4 Wochen wird entschieden, gut, wir können das Antiarrhythmikum, das Sotalol, das das Pferd bekommen hat, absetzen und fangen langsam wieder mit dem Training an. Das heißt, im Optimalfall ist nach ungefähr 6 Wochen ja das Pferd wieder im Training, kann wieder was leisten und im Optimalfall bleibt das auch so. Trotzdem ist es so, wir haben halt diese Rezidivrate von ungefähr 1/3, wenn das Pferd gar keine begünstigenden Faktoren hat, also keine Klappeninsuffizienzen oder so, dann können wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es im normalen Rhythmus bleibt, deutlich höher ist. Trotzdem hat ein Pferd, das einmal Vorflimmern gehabt hat, ein höheres Risiko, das nochmal zu entwickeln. Und darum ist es wichtig, dass bei diesem Pferd regelmäßig bei Routineuntersuchungen das Herz abgehört wird, dass bei einer Leistungsinsuffizienz eine Nachuntersuchung erfolgt. Und wenn die Besitzer daran interessiert sind, dann bringen wir denen auch gerne bei, das Pferd mit einem Stethoskop zu auskultieren oder den Puls zu fühlen. Und da ist es auch möglich, dann diese Arrhythmie festzustellen. Und wenn man dann zweifelt, dann den Tierarzt zu rufen.
Ich finde es beeindruckend, was alles geht heutzutage und dass es auch solche Behandlungsmethoden gibt, die wirklich eine gute Perspektive geben. Kurze Frage zu den Kosten. Wenn so eine Behandlung, die TVAP-Methode, optimal verläuft, was käme als Kosten auf mich zu als Patientenbesitzer?
Das ist davon abhängig, welcher Teil der Diagnostik bei uns erfolgt. Also wenn wir das Pferd von Anfang an betreuen, sind natürlich die Kosten für die Diagnostik noch ein bisschen höher. Und dann liegen wir im Bereich von 4.500 €. Wenn ein Teil der Diagnostik schon gelaufen ist, dann ist es ein bisschen weniger.
Mit Narkose und eben Verbleibkontrolle.
Ja, mit drum und dran, ja.
Gut, so dass man einfach mal eine Größenordnung hat, wo man sich das vorstellen muss. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich werde meinen Tierarzt auf jeden Fall bitten, bei der nächsten Impfung ganz genau hinzuhören. Und ja, freue mich auf die nächste Folge.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich habe den Eindruck, wir konnten Sie begeistern mit dem Thema.
Absolut.
Vor allen Dingen, weil unser Kollege Julien Delaroque da auch selber extrem begeistert von ist. Deswegen vielen Dank, dass Sie heute da waren und hier so aktiv und engagiert mitgearbeitet haben.
Ja, danke auch, hat mich gefreut.
Und ich bedanke mich auch.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.